Liebe Geschwister, wir wollen ein Kapitel lesen aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Zephania. Zephania Kapitel 3. Ziemlich weit hinten für die jungen Leute im Alten Testament. Zephania 3. Wehe der widerspenstigen und befleckten, der bedrückenden Stadt. Sie hat auf keine Stimme gehört, keine Zucht angenommen. Auf den Herrn hat sie nicht vertraut, ihrem Gott sich nicht genaht. Ihre Fürsten in ihrer Mitte sind brüllende Löwen, ihre Richter sind Abendwölfe, die nichts für den Morgen übrig lassen. Ihre Propheten sind Prahler, treulose Männer. Ihre Priester entweihen das Heiligtum, tun dem Gesetz Gewalt an. Der Herr ist gerecht in ihrer Mitte, er tut kein Unrecht. Morgen für morgen stellt er sein Recht ans Licht, ohne zu fehlen. Aber der Ungerechte kennt keine Scham. Ich habe Nationen ausgerottet, ihre Zinnen sind verödet, ich habe ihre Straßen verwüstet, dass niemand darüber zieht, ihre Städte sind verheert, dass niemand da ist, kein Bewohner mehr. Ich sprach, möchtest du mich nur fürchten? Möchtest du Zucht annehmen? Und ihre Wohnung würde nicht ausgerottet werden. Alles, was ich über sie verhängt habe. Allein sie haben sich früh aufgemacht, haben alle ihre Handlungen verderbt. Darum harret auf mich, spricht der Herr, auf den Tag, da ich mich aufmache zur Beute. Denn mein Rechtsspruch ist, die Nationen zu versammeln, die Königreiche zusammenzubringen, um meinen Grimm über sie auszugießen, die ganze Glut meines Zornes, denn durch das Feuer meines Eifers wird die ganze Erde verzehrt werden. Denn alsdann werde ich die Lippen der Völker in reine Lippen umwandeln, damit sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm einmütig dienen. Von jenseit der Ströme Äthiopiens werden sie meine Flehenden, meine zerstreute Schar, mir als Opfergabe darbringen. An jenem Tag wirst du dich nicht mehr all deiner Handlungen schämen müssen, womit du wieder mich übertreten hast. Denn alsdann werde ich deine stolz frohlockenden wegnehmen aus deiner Mitte, und du wirst fortan nicht mehr hoffärtig oder stolz sein auf meinem heiligen Berg. Und ich werde in deiner Mitte ein elendes und armes Volk übrig lassen, und sie werden auf den Namen des Herrn vertrauen. Der Überrest Israels wird kein Unrecht tun und keine Lüge reden, und in ihrem Mund wird keine Zunge des Truges gefunden werden, denn sie werden weiden und lagern, und niemand wird sie aufschrecken. Juble, Tochter Zion, jauchze Israel, freue dich und frohlocke von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem. Der Herr hat deine Gerichte weggenommen, deinen Feind weggefegt. Der König Israels, der Herr, ist in deiner Mitte, du wirst kein Unglück mehr sehen. An jenem Tag wird zu Jerusalem gesagt werden, fürchte dich nicht, Zion, lass deine Hände nicht erschlaffen. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein rettender Held. Er freut sich über dich mit Wonne. Er schweigt oder er ruht in seiner Liebe, frohlockt über dich mit Jubel. Die wegen der Festversammlung Trauernden werde ich sammeln. Sie waren aus dir, Schmach lastete auf ihnen. Siehe, ich werde zu jener Zeit handeln mit allen deinen Bedrückern und die Hinkenden retten und die Vertriebenen sammeln. Und ich werde sie zum Lob und zum Namen machen in allen Ländern ihrer Schmach. In jener Zeit werde ich euch herbeibringen und zu der Zeit euch sammeln, denn ich werde euch zum Namen und zum Lob machen unter allen Völkern der Erde, wenn ich eure Gefangenschaft vor euren Augen wenden werde, spricht der Herr. Ich weiß nicht, wie viele Predigten ihr in der letzten Zeit gehört habt über Zephania. Ich hoffe nicht allzu viel, dass ich mich nicht hier wiederhole. Zuerst ein Wort für die jungen Leute. Ich möchte euch nochmal daran erinnern, dass wenn wir hier zusammen sind als Christen und schlagen dieses Buch auf, ist es etwas Besonderes. Dieses Buch ist phänomenal. Es ist Gottes Wort. Und jedes Wort, was in diesem Buch steht, ist durch den Heiligen Geist geredet und befohlen und aufgeschrieben. Und wenn wir alle Bücher, die es gibt auf der Welt, in eine große Bibliothek stellen, dann müssten wir zwei Schubkästen machen. Eines für die lebendigen Bücher und eines für die toten Bücher. Und wie viele lebendige Bücher stehen in dem Schubkasten? Eins. Wir können ihn relativ klein machen. Aber es ist eine ganz andere Kategorie. Und wir als Christen, also ich bin jetzt, Ute, 55. Wir kommen fast wie jeden Sonntag zusammen. Wir lesen die Bibel, wir schlagen sie auf. Und irgendwann müsste man denken, das muss doch irgendwann langweilig werden, oder? Und dann gibt es solche seltsamen Bücher wie Zephania. Und die Frage, die ich gerne heute behandeln möchte mit euch, haben sie eine Relevanz? Haben sie etwas zu sagen? Haben sie heute, 2016, eine Botschaft? Denn wenn das ein lebendiges Buch ist, dann müssen sie doch irgendetwas zu sagen haben. Und ich bin sicher, ihr habt alle mitgelesen, das dritte Kapitel. Irgendwie habt ihr was gemerkt, oder? Es geht um irgendein Thema in diesem Kapitel. Und das Thema möchte ich gerne etwas deutlich machen. Aber bevor ich das eben mache, möchte ich noch mal so in Erinnerung rufen, lest bitte mit Spannung die Bibel. Auch solche Bücher. Ich habe jetzt mal vor einiger Zeit noch einen anderen Propheten gelesen. Vielleicht darf ich damit mal anfangen, bevor wir dann zu Zephania kommen. Und das ist der Prophet Obadja. Und man ist das immer so, man ist ja beim Bibellesen immer so auf Goldwäsche, ja? Man schüttelt so sein Sieb und dann hofft man, zack, da muss doch mal irgendwas rausfallen. Und dann liest du einen Vers und sagst, ja, das ist ja phänomenal, das ist ja beeindruckend. Und ich möchte euch gerne mal den Vers vorlesen, den ich da gelesen habe. Und der steht im Propheten Obadja am Ende des 7. Verses. 6 Worte. Es ist kein Verstand in ihm. Daraus könnte man jetzt eine Woche Evangelisation machen, weil der Prophet Obadja weissagt über Edom. Und Edom ist eine andere Bezeichnung für Esau. Und wir sind heute, zumindest bei uns in der Uckermark und wahrscheinlich auch hier, zunehmend von Menschen umgeben, die nicht an Gott glauben. Und der klassische Atheist in der Bibel ist nun mal Esau. Denn Esau wird in der Bibel als Atheist bezeichnet. In Hebräer 12 heißt es, er ist ein Ungöttlicher. Und das würde man neudeutsch sagen, Atheist. Ein Ungöttlicher. Und was macht ein Ungöttlicher? Und das kann man nachlesen in 1. Mose, als er sich mit seinem Bruder trifft. Da war die Frage, ist dir das, was von Gott kommt, etwas wert oder ist es dir nichts wert? Und der Esau sieht die Suppe und er sagt, pass auf, das mit dem Erstgeburtsrecht, das interessiert mich überhaupt nicht. Denn weißt du was? Ich gehe hin, um zu sterben. Und das höre ich jede Woche, wenn ich mich mit meinem Nachbar unterhalte. Herr Günschel, wenn ich tot bin, 20 Zentimeter unter der Grasnarbe. Ende. Ich gehe hin, um zu sterben. Ja, ich sag, so reden die Ungöttlichen. Und der Esau ist der Prototyp dafür. Und wir müssen den Menschen sagen, wenn du so denkst, wenn du denkst, dass du stirbst und dann bist du 20 Zentimeter unter der Grasnarbe, dann sagt der Prophet Obadja über dich, es ist kein Verstand in dir. Wie kannst du nur so dumm sein? Und das sind ja so Weichenstellungen, die das ganze Leben irgendwie entscheiden. Und dieses Treffen, wo der Esau und der Jakob sich in der Küche getroffen haben, das hat ja das ganze Leben von Esau bestimmt. Der hat gesagt, ich verzichte auf mein Erstgeburtsrecht. Und das war ja ein Segen, den Gott ihm geben wollte. Gott, ist mir doch völlig egal. Brauche ich nicht. Ich komme ohne Gott durch. Jahrhunderte später, Prophet Obadja, Gott kommt nochmal auf die Geschichte zurück und er sagt uns auch, warnend, auch zu mir, Klaus, wenn du so denkst wie Esau, auch als Christ können wir noch so denken wie Esau, wir können auch mal so handeln wie Esau, dass Gott uns etwas zeigt, dass die Welt uns etwas zeigt und wir sagen, nee, also, da habe ich wenigstens was in der Hand, ja? Erstgeburtsrecht, geistliche Segnung, ist noch so weit weg. Wer weiß. Es ist kein Verstand in ihm. Und das könnt ihr euch wirklich dick unterstreichen. Obadja ist ein Goldstück. Studiert Esau. Es ist so eine traurige Geschichte. Es ist die Geschichte der Menschen des 21. Jahrhunderts, die Ungöttlichen, denen Gott irgendwie etwas gibt und sie erkennen nicht den Wert. Und das macht ja auch grundlegend den Unterschied zu Jakob aus. Jakob war ein Schlitzohr, keine Frage. Und er hat auch mit schlechten Mitteln etwas haben wollen. Aber er hatte wenigstens einen Blick und eine Wertschätzung für das, was Gott ihm geben wollte. Und das ist ja genau das, an was Gott auch anknüpfen konnte. Und deswegen geht Gott einen ganz langen Weg mit Jakob und am Ende betet er an über der Spitze seines Stabes. Am Ende ist er der, der die Erde verlässt und er segnet seine Kinder. Am Ende ist er der, den wir wieder treffen in Offenbarung 21. Wenn wir mal durch das neue Jerusalem wandern, Bernd, dann sehen wir die 12 Tore. Und wer steht drüber? Solche schrägen Namen wie Ruben, Simeon und Levi. Und damit dokumentiert Gott, ich habe keine Mühe, mit solchen Menschen zum Ziel zu kommen. Und damit kommen wir zu dem Propheten Zephania. Es ist nicht ganz klar, in welcher Zeit er geweissagt hat. Auf den Propheten Zephania folgen drei Propheten, die nennt man die sogenannten nachexilischen Propheten. Exil heißt Vertreibung. Wir wissen, auch die jungen Leute wissen das schon, dass das Volk Israel ja aus zwei Teilen bestand, dem Nordreich und dem Südreich. Der eine Teil wurde in die assyrische Gefangenschaft geführt, der andere Teil etwas später in die babylonische Gefangenschaft. Nachdem sie zurückkommen, oder auch schon während der Zeit, als sie zurückgingen, haben drei Propheten geweissagt. Das waren Haggai, Sacharja und Malachi. Aber zuvor weissagt der Prophet Zephania, sodass der Gedanke naheliegt, dass wahrscheinlich das Zehnstämmerreich bereits in der Gefangenschaft war, aber das Zweistämmerreich war noch im Land. Und jetzt wendet sich der Prophet Zephania mit einer sehr ernsten Botschaft an dieses Volk. Und wir wollen durch dieses Kapitel gehen. Und ich hoffe, dass ich mit euch einige Goldstücke entdecken darf und dass ihr auch merkt, dass so ein Prophet so eine Spannung in sich birgt und dass er ein Thema behandelt, was uns ja zutiefst betrifft als christliche Gemeinde. Nämlich die Überschrift über das dritte Kapitel könnte lauten, die Frage nach der Mitte. Wer besetzt die Mitte? Das Kapitel beginnt damit, dass der Prophet sich über Israel beklagt, dass Israel keine Zucht annimmt. Und dann sagt er im Vers 2, auf den Herrn haben sie nicht vertraut. Und dann sehen wir später in Vers 12 am Ende, er wird ein Volk übrig lassen, das auf den Namen des Herrn vertrauen wird. Das ist der erste Punkt, den wir lernen. Es gibt ein Volk, was nicht auf den Namen des Herrn vertraut. Gott handelt mit diesem Volk. Das Ergebnis seiner Bemühungen um dieses Volk ist, dass das Volk auf den Herrn vertraut. Und dafür möchte ich sehr plädieren und dafür möchte ich euch auch hier in Bietigheim eine Lanze brechen. Seid bitte eine Gemeinschaft von Christen, die auf den Herrn vertrauen. Und das ist nicht irgendwas Imaginäres. Das ist etwas ganz Buchstäbliches. Das bedeutet nämlich, was macht denn die Identität einer Gemeinde aus? Was macht die Identität einer Versammlung aus? Antwort: die Gegenwart Gottes. Das ist unsere Identität, nicht, dass wir begabte Brüder haben oder fleißige Schwestern, sondern dass wir Gott in unserer Mitte haben, dass Gott durch seine Gegenwart seinen Stempel aufdrückt. Er muss in der Mitte sein. Aber jetzt schaut Gott auf dieses Volk und er stellt fest, die Mitte ist besetzt. Womit ist sie besetzt? Vers 3, ihre Fürsten in ihrer Mitte sind brüllende Löwen, ihre Richter sind Abendwölfe, die nichts für den Morgen übrig lassen. Und damit macht Gott deutlich, dass es eine immerwährende Gefahr ist in einer christlichen Gemeinde, dass wir die Mitte mit Menschen besetzen. Ich sage nicht, dass das hier so ist, da kenne ich euch viel zu wenig. Ich möchte nur einfach mal ein Prinzip deutlich machen. Und das ist ja eine Gefahr, die immer unter uns latent vorhanden ist. In meiner Gemeinde, wo ich herkomme, vielleicht sind hier auch Gäste aus anderen Gemeinden. Und wenn wir mal in der Kirchengeschichte zurückschauen, dann sehen wir immer wieder, dass der Mensch versucht hat, irgendwie in die Mitte zu kommen. Und ihr kennt alle eine große Kirche, die natürlich von einem Menschen regiert wird. Da wird mal deutlich, bis zu welchem Punkt das führen kann, dass ein Mensch sich an die Spitze stellt. Da ist es offensichtlich. Schwieriger ist es, wenn es nicht offensichtlich ist. Jetzt sagt Gott eine ganz gute Möglichkeit, wie wir herausfinden können, ob die Mitte durch Menschen besetzt ist. Und ich finde das sehr ernüchternd, dass Gott so eine deutliche Sprache wählt. Er sagt, wenn das so ist, wenn in meinem Volk Menschen herrschen, sind es immer brüllende Löwen. Der Mensch verschlingt immer, aber Gott ist ein Hirte, der Speise gibt. Und wie treffend beschreibt Gott das in diesem Vers, ihre Fürsten in ihrer Mitte sind brüllende Löwen, ihre Richter sind Abendwölfe, die nichts für den Morgen übrig lassen. Wir haben Kirchen, die Menschen ausgesaugt, haben ihr Geld genommen und sich davon große Kirchen gebaut. Und es ist nichts übrig geblieben für den Menschen. Und dadurch bekommt der Mensch ein Bild von einer christlichen Gemeinde oder einer Kirche, die ja völlig negativ ist, wo er denkt, ja, wenn ich da hingehe, da werde ich ja ausgesaugt. Dabei sagt Gott, wenn ihr zu mir kommt, werdet ihr ja nicht ausgesaugt, sondern ihr bekommt ja Speise. Du kannst gerne ausgelaugt kommen, Markus, aber du wirst hier nicht ausgesaugt, sondern du sitzt hier und dann ist jemand da, der dir Speise geben wird. Und das ist so ein Vorrecht. Und das verstehe ich zum Beispiel darunter, dass wir dem Herrn vertrauen. Wisst ihr, wie armselig dienende Brüder sind? Also ich würde euch wirklich manchmal wünschen, ihr könntet in so ein Herz hineinschauen. Es ist einfach nur ein Häufchen Elend. Wenn Gott nicht helfen würde, wenn Gott nicht befähigen würde, wenn Gott nicht die Speise gibt und er nimmt sich Gefäße, wie er will, wahrscheinlich am meisten zerbrochene. Aber die Frage ist doch, wenn wir hier zusammensitzen, vertrauen wir doch auf den Herrn, dass er Speise geben wird. Alles kommt von ihm. Und das schließt aus, dass wir Abendwölfe werden, dass wir brüllende Löwen sind, die Menschen aussaugen. Eine christliche Gemeinschaft ist sowieso dazu da, dass der eine dem anderen etwas gibt. Ist das den jungen Leuten auch klar, die vielleicht noch nicht verheiratet sind? Also wenn ihr mal heiraten wolltet, macht euch bitte mit dem Gedanken vertraut, dass ihr das deshalb macht, um dem anderen etwas zu geben und nicht um etwas zu bekommen. Das muss man ja einfach mal hier oben irgendwie klar machen. Also wenn man jung ist, dann überlegt man, was man alles so für Vorteile hat, bis hin zu Steuervorteilen. Das kannst du alles vergessen. Wenn du heiratest, dann sollst du dir einfach klar machen, dass jetzt die Möglichkeit da ist, etwas zu geben. Und es ist natürlich optimal, wenn ihr das vorher schon trainiert. Ja, Benjamin? Okay. Zu geben. In irgendeiner Form. Ihr könnt eure Kraft geben, ihr könnt eure Zeit geben. So, euer Klientel in dem Baujahr hat ja immer noch viel Zeit. Später habt ihr mal viel Geld. Also man hat immer irgendetwas, was man geben kann. Man kann es weitergeben. Sehr gut. Und eine christliche Gemeinschaft lebt davon, dass der eine dem anderen gibt. Natürlich empfängst du, keine Frage. Aber das, was uns treibt, wenn wir Sonntag hierher kommen, dass man schon früh im Auto sitzt und man kratzt sich am Kopf und sagt, wem könnte ich heute irgendwie mal ein gutes Wort sagen? Gute Worte sind oft etwas sehr Wertvolles, die uns begleiten in die Woche, die uns Kraft geben, die uns tragen. Ein gutes Wort sagen. Du kannst den anderen auch in einem Wort für die nächste Woche komplett erledigen, übrigens. Das sollte man möglichst nicht tun. Dann bist du ein Abendwolf. Dann bist du ein brüllender Löwe, der nichts mehr übrig lässt für den Morgen. Ihre Propheten sind Prahler, treulose Männer. Ihre Priester entweihen das Heiligtum, tun dem Gesetz Gewalt an. Vor allen Dingen in uns Männern ist es unausrottbar angelegt, dass wir ab und zu gerne von uns reden. Wir sind Prahler. Ich komme gerade daher, ich gehe gerade dahin, ich habe gerade das gemacht, gerade einen sehr gesegneten Dienst getan. Am schlimmsten ist es, wenn man im geistlichen Bereich prahlt. Das ist schrecklich. Und vielleicht können wir mal eine kurze Visitenkarte uns anschauen von jemand, der so in der Schule Gottes war, aber der im Moment noch sehr mit sich selbst beschäftigt war. Und da habe ich jetzt mal einen Vers entdeckt, in 1. Mose 28, da geht es nochmal um Jakob. Er sagt eine kurze Rede zu Gott. Wenn man die Rede mal auseinander nimmt, dann merkt man irgendwie, was für eine Unwucht der Jakob noch hatte. Also ich finde manchmal die Berichte in der Bibel so, also lustig ist es nicht, es ist einfach nur so originell, wie Gott Menschen beschreibt. Also der Jakob, der hat ja diesen Traum und Gott gibt ihm eine Verheißung, die war nicht ganz ohne. Also da hat fast nichts gefehlt, er würde seine Nachkommenschaft groß machen im Vers 14, in alle Himmelsrichtungen, also mehr wie Westen, Osten, Norden und Süden gibt es, glaube ich, nicht. Er würde mit ihm sein, überall, wohin er geht. Er würde ihn zurückbringen in das Land. Das war sozusagen Maximum. Dann wacht Jakob auf, baut erstmal ein Denkmal, das hat er öfters gemacht in seinem Leben, und dann hält er eine Rede. Und die ist schon ziemlich heftig. Wenn ihr mitzählen könnt, dann zählt bitte mal alle, mir, meiner, mich. Vers 20 in der Mitte. Wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, und mir zu essen gibt und Kleider anzuziehen und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Denkmal aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes sein. Und von allem, was du mir geben wirst, werde ich dir gewisslich den Zehnten geben. Jakob ist schon noch sehr mit sich beschäftigt. Und ich habe manchmal den Eindruck, er hat entweder schlecht geträumt oder er hat irgendwie auch nicht gut zugehört. Also Gott hat ihm doch schon alles verheißen. Er hat gesagt, ich werde für alles sorgen. Ich werde immer mit dir gehen. Ich werde dich begleiten, überall, wohin du gehst. Ich werde dir allen Segen geben. Und dann setzt sich Jakob sofort hin und denkt sich so einen schäbigen Vertrag aus. Sagt, pass mal auf, Gott, wenn du das alles jetzt nochmal unterschreibst, auch mit den Kleidern, ja, das war damals schon immer sehr wichtig, möchte ich auch gerne haben, ein H&M-Gutschein, da muss alles dabei sein. Wenn du das alles machst, dann darfst du mein Gott sein. Ach Jakob, wie gnädig, wie gnädig. Wie krank ist oft unser Denken, oder? Dass wir immer alles aufschreiben, das muss alles, also ich darf in keinem Fall zu kurz kommen. Und in die Richtung geht auch Zephania 3, die Prahler. Prahler sind Menschen, die im Wesentlichen mit sich selbst beschäftigt sind. Und da sind wir alle nicht am Ende, oder? Ist jetzt hier jemand, sagt, also das habe ich jetzt wirklich unter die Füße gekriegt. Also ich habe es nicht unter die Füße gekriegt. Und da können wir uns vielleicht auch mal liebevoll helfen, dass wir vielleicht nicht so viel von uns reden. Dann kommt ein Einschub in Vers 5. Der ist übrigens ganz interessant. Gott sagt jetzt praktisch, ehe ich jetzt weiter rede über die Frage der Mitte, möchte ich nochmal deutlich machen, ich bin gerecht in ihrer Mitte. Er tut kein Unrecht. Morgen für morgen stellt er sein Recht ans Licht, ohne zu fehlen. Ist das nicht ein großer Genuss, dass wir einem Herrn dienen dürfen, der gerecht ist? Also wenn man älter wird, entdeckt man in der Welt irgendwie sehr, sehr viel Ungerechtigkeit. Deutliche Ungerechtigkeit. Und eine der größten Ungerechtigkeiten, die ich im Moment in Deutschland entdecke, ist, dass immer noch unzählige Kinder an dem Ort ermordet werden, der für sie eigentlich der sicherste sein sollte. Ist das nicht unglaublich, dass wir in unserem reichen Land uns diesen Luxus erlauben, im Jahr ungefähr 200.000 Kinder zu ermorden, bevor sie geboren werden? Ist das nicht ungerecht? Beschäftigt dich das manchmal noch? So eine Ungerechtigkeit? Wir haben uns daran gewöhnt, wir reden nicht mehr drüber, die Krankenkassen finanzieren es und die Frauen leiden. Und die Kinder sind im Himmel. Das ist noch etwas, dass Gott selbst aus der größten schreienden Ungerechtigkeit noch etwas Gutes machen kann. Die Welt, in der wir leben, ist sehr, sehr ungerecht. Und wir dürfen jetzt einem Gott dienen, der nicht ungerecht ist, der gerecht ist, der genau die Dinge richtig sieht, der sie gut bewertet, der dein Motiv kennt, der genau weiß, warum du etwas tust, wie du etwas tust. Und der hat auch gesehen, dass du dir die größte Mühe gegeben hast und es ist trotzdem schiefgegangen. Und er wird dir seinen Lohn nicht verwehren. Denn er kann bis in das Herz schauen. Gott ist gerecht. Und ich möchte gerne, dass wir dafür nochmal so richtig dankbar sind. Wenn du von hier weggehst und du dienst Gott, jeder von uns dient Gott auf irgendeine Weise. Mütter erziehen ihre Kinder für Gott. Männer gehen artig auf Arbeit und tun ihr Bestes. Der eine macht den Büchertisch, der andere macht sauber. Jeder hat einen Dienst für Gott. Und wir dienen einem Herrn und er ist gerecht. Was bedeutet das zum Beispiel? Dass er nichts übersieht. Vielleicht machst du einen Job, wo du denkst, wenn das mein Chef alles wüsste, was ich dann noch an Überstunden leiste, und was ich alles noch mache, was der gar nicht sieht, dann wäre der wahrscheinlich ein bisschen freundlicher zu mir. Das kann dir bei Gott nicht passieren. Gott sagt sogar, ich habe es gesehen, er hat einen Becher kalten Wassers hingestellt. Es ist registriert. Das kommt alles auf die Karte. Und am Ende, zack, wird zusammengerechnet. Es geht nichts verloren. Warum? Ich bin gerecht. Und meine Gerechtigkeit ist oft so viel anders als die Gerechtigkeit, die sogenannte der Menschen. Gott ist gerecht. Dann schauen wir weiter, dass Gott im Vers 8 sagt, frei übersetzt, schaut auf mich. Da Darum harret auf mich, spricht der Herr. Auf den Tag, da ich mich aufmache zur Beute. Denn mein Rechtsspruch ist, die Nationen zu versammeln, die Königreiche zusammenzubringen, um meinen Grimm über sie auszugießen, die ganze Glut meines Zornes. Denn durch das Feuer meines Eifers wird die ganze Erde verzehrt werden. Menschen, die ungläubig sind und die Bibel lesen, die sagen schon mal, diese ganzen grausamen Geschichten da, das ist doch nicht gerecht. Da kommt das Volk Israel und geht in das Land Kanaan und nimmt einfach dieses Land ein und bringt diese ganzen Völker um. Ist das gerecht? Ja, natürlich ist das gerecht. Diese Völker haben unglaublich viele Jahrhunderte Zeit gehabt, vor Gott ihre Gerechtigkeit zu beweisen. Sie haben ihre Kinder durchs Feuer gehen lassen. Und Gott schaut zu, Jahrzehnte, Jahrhunderte, und erwartet, ob sie umkehren. Und dann kommt ein Punkt, wo er sagt, und jetzt ist Schluss. Es werde ich Gericht üben. Es ist einfach ein Ausdruck von Gottes Gerechtigkeit, dass er das Recht hat, seine Gerechtigkeit auch auszuüben. Und er sagt, ihr könnt auf mich harren. Ihr könnt gerne warten. Es ist kein nutzloses Warten, sondern es kommt der Moment, dann werde ich alle Völker versammeln und ich werde mein Recht sprechen über diese Völker. Und Gott wird sein Recht sprechen über Deutschland. Natürlich. Und diese Rechtsprechung ist gerecht. Niemand wird sie anfechten. Weil Gott hat das Recht, ein Urteil zu fällen und dieses Urteil auch zu vollziehen. Und damit macht er nochmal deutlich, was er für eine Souveränität ist. Gott steht wirklich über der ganzen Erde. Er steht über den Völkern. Und als er am Kreuz gestorben ist, hat er bereits vorher gesagt in Johannes 16, dass Gott ihm diese Rechtsprechung übergeben würde. Er hat also auch durch das Werk am Kreuz sich diese Fähigkeit und diese Stellung erworben, als Mensch über die Erde zu rechten. Und das wird schon beeindruckend sein. Ich habe auch mal gedacht, früher, als Kind habe ich eine lebhafte Fantasie gehabt, also wenn der Herr wiederkommt, muss er wenigstens 4 Meter hoch sein. Er muss irgendwie etwas Überragendes sein. Aber wenn man dann älter wird, dann liest man die Bibel nochmal. Und das Faszinierende wird sein, wenn der Herr wiederkommt, ist er ein ganz normaler Mensch. Einfach ein Mensch mit einer unglaublichen Machtfülle. Die Menschen werden sich vor ihm niederwerfen. Und dann wird man sehen, das ist kein großes Standbild, ist auch nicht aus Gold. Wer da steht, ist ein Mensch. Einfach nur ein Mensch. Und das ist dieses wundersame Handeln Gottes, dass er sagt, diese ganze Machtfülle über die Erde werde ich zusammenbringen unter einem Menschen. Und wer da steht auf dem Ölberg, ist ein Mensch. Der Mensch wird über den Menschen gerecht und Recht sprechen. Das macht der Vers 8 deutlich. Und dann kommt irgendwie ein Abschnitt, der geht zu Herzen. Gott bringt die Völker zusammen, Vers 10. Dann sagt er im Vers 11 etwas Tröstliches. An jenem Tag wirst du dich nicht mehr all deiner Handlungen schämen müssen, womit du wieder mich übertreten hast. Es ist einfach mit Scham verbunden, wenn man entdeckt, dass man Dinge tut, die Gott verunehren. Es tut uns weh. Und es ist wirklich eines der bittersten Sachen überhaupt im Leben von uns Christen, dass wir leider immer noch die Fähigkeit zum Sündigen haben. Und wenn wir das tun, überfällt uns Scham. Es ist einfach erniedrigend. Es ist ärgerlich. Und dann sind wir oft in unserem Kämmerlein und sagen zu Gott, ich kann mich überhaupt nicht verstehen, warum ich das jetzt gesagt habe, warum ich das überhaupt gedacht habe, warum ich nicht gegangen bin, weil du was gesagt hast. Es überfällt mich Scham. Aber dann ist Gott oft so wie eine Mutter. Er sagt, du musst dich nicht mehr schämen. Es ist so, wie wenn man irgendwie seinen ganzen Bockmist mal dem Vater bekannt hat früher und er nimmt einen dann wieder auf den Schoß und sagt, du Klaus, komm, es ist wieder vorbei. Ach, das ist wie nach dem Regen, ja, die Luft. Gestern Abend so, gab es auch ein bisschen Regen, dann hörte der auf, dann gehst du raus eine halbe Stunde und dann atmest du durch und du denkst, ja, der Regen ist vorbei. Das Gewitter ist abgezogen und Gott sagt, du wirst dich nicht mehr all deiner Handlungen schämen müssen. Warum? Denn ich handle, denn alsdann werde ich deine Stolzfrohlockenden aus deiner Mitte wegnehmen und du wirst fortan nicht mehr stolz sein auf meinem heiligen Berg. Es ist so gut, dass noch nicht mal das müssen wir machen. Selbst das macht noch Gott. Gott sagt, ich werde es nicht zulassen, dass in deiner Mitte Menschen sein werden, die stolz sind. Wir wissen ganz genau, dass der Stolz uns immer das Genick bricht. Wir lesen das in 1. Petrus 5, vielleicht können wir mal so einen Vers uns in Erinnerung rufen. Vers 5, gleicherweise ihr Jüngeren seid den Älteren untergeordnet, alle aber seid gegeneinander mit Demut fest umhüllt, denn Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. Es ist ein Grundgesetz. Wir haben gestern noch im Auto einen schönen Vortrag gehört von einem Physiker über die Grundgesetze, die Physiker heute noch bewundern, und keiner kann sich erklären, wo die Naturkonstanten herkommen, aber es bleibt nun mal ein Fakt, dass, wenn ich die Bibel loslassen würde, sie einfach nach unten fällt. Das hat irgendwas mit Gravitation zu tun. Und die können wir nie und niemals ausschalten. Und genauso ist es ein Grundgesetz, dass, wenn jemand stolz Gott begegnet, er ihm immer widerstehen wird. Sackgasse. Hält Gott ein Schild hoch. Auf diese Art und Weise kommst du nicht weiter. Gott widersteht dem Hochmütigen, und dem Demütigen gibt er Gnade. Und deswegen wird er selbst aktiv in Vers 11, und er nimmt die Stolzfrohlockenden weg. Er nimmt sie weg. Warum? Weil Gott nicht gewillt ist, seine Ehre und seine Position mit den Menschen zu teilen. Es ist ein großes Wunder, dass wir in 2. Thessalonicher 1 lesen, dass, wenn er wiederkommen wird, dass ihn eine große Schar begleitet. Aber da müssen wir auch genau lesen, was da steht. Da heißt es in 2. Thessalonicher 1, Vers 10, wenn er kommen wird, um an jenem Tag verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in allen denen, die geglaubt haben. Ja, diese Wolke, die ihn begleitet, wenn er öffentlich wieder erscheint auf der Erde, wird aus den Gläubigen bestehen. Aber sie dienen doch nur dazu, dass er in ihnen bewundert wird. Also getrennt von Gott haben wir keine Bedeutung. Wenn wir ihn aber begleiten werden in dieser herrlichen Wolke, in 2. Thessalonicher 1, Vers 10, dann wird es dazu führen, dass er in uns bewundert wird. Also er hat immer den Vorrang, immer. Er ist der Erstgeborene vieler Brüder. Und das muss einfach unser Drang sein als Christ, dass wir immer so früh aufstehen und sofort merken, ich möchte gerne, dass der Name des Herrn groß gemacht wird. Und ich würde mir wünschen, dass die Leute meinen Namen vergessen. Das ist gut. Ich werde deine Stolzfrohlockenden wegnehmen. Du wirst nicht mehr stolz sein auf meinem heiligen Berg. Und jetzt sage ich mal ganz menschlich, also ich finde den Text, lest den bitte mal noch oft durch, Zephania 3. Ich finde ihn so auch genial aufgeschrieben. Was passiert mit einem menschlichen System, dem du seinen menschlichen Mittelpunkt wegnimmst? Also ich werde oft gefragt von anderen Christen, sag mal Klaus, du gehst in eine Gemeinde, ihr habt keinen Gemeindeleiter? Nö, ich sage, haben wir nicht. Predigtplan? Ja, ich sage, das sind wir schon ein paar Exoten, haben wir auch nicht. Wie soll das gehen? Das ist doch ein Unding. Ihr müsst doch irgendwo eine menschliche Führung haben. Es muss doch alles irgendwie funktionieren. Wer vertritt euch nach außen? Muss doch irgendwie ein Erscheinungsbild haben. Ich sage, wenn du so willst, sind wir ein ziemlich seltsamer Haufen. Wir sitzen einfach nur da und dann beten wir, wir singen ein Lied und dann bitten wir einfach Gott, dass er jetzt was macht. Weil wir denken ja, er ist da. Und dann warten wir, dass er redet. Und dann sagt er, das habe ich noch nie gehört. Ja, ich sage, das mag sein. Es wird noch viele Dinge geben, die du noch nie gehört hast, aber es ist äußerlich nicht so prachtvoll. Das gebe ich zu. Und genau das sagt der nächste Vers. Gott sagt nämlich, ich werde in deiner Mitte ein elendes und armes Volk übrig lassen. Für die, die außen stehen, die sagen, komischer Haufen. Hat doch nicht mal ein Bezirksvorsteher oder so? Ich habe jetzt mit einigen Leuten gesprochen, die kamen von der Neuapostolischen Kirche, die haben sich bekehrt. Und die haben dann mal so einen ganzen Abend mir erzählt, wie sie aufgewachsen sind. Und da ist mir klar geworden, es ist ein System, was nur durch den Menschen beherrscht wird. Nur durch die Menschen. Hierarchisch, Kreis, Bezirk, bam, 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 bis zum Oberapostel. Und was der oben macht, wird eiskalt durchgestellt bis nach unten. Bis zur letzten Ameise, die noch durch den Versammlungsraum kriecht. Das ist alles organisiert. Und wenn die Leute fragen würden, könnten sie sagen, Stammapostel heißt sowieso, ist da, alles bei uns ordentlich. Kommt einer hier in die Gemeinde und fragt uns, wer ist hier der Chef? Ich hoffe, ihr sagt nicht irgendeinen menschlichen Namen. Nein, natürlich nicht. Da sollte man am besten sagen, der Chef ist da, aber es kann sein, du siehst ihn nicht. Es kann sein, du siehst ihn nicht. Dann würden wir für dich beten, dass Gott dir die Augen öffnet. Der Elisa, der hat mal für seinen Knaben Gehasi gebeten und sagt, Herr, öffne ihm doch mal die Augen. Und das Interessante war ja, dass die beiden Heere immer da waren, nur er hatte irgendwie einen Augenfehler, er konnte ihn nicht sehen. Und dann öffnet er ihm die Augen. Und liebe Geschwister, lasst uns das nie vergessen. Lasst es uns nicht darauf ankommen, dass wir denken, wir könnten mit Gott Armdrücken machen und sagen, wir kriegen das auch anders hin. Dann sagt Gott im Vers 9, ihr werdet es erleben, ich werde die Stolzfrohlockenden wegnehmen aus eurer Mitte. Was bleibt dann übrig? Äußerlich, entschuldigt bitte, ein seltsamer Haufen, ein armes und elendes Volk. Aber damit ist der Satz nicht zu Ende, sondern jetzt kommt noch ein Trompetenstoß. Sie werden auf den Namen des Herrn vertrauen. Was Besseres kann uns doch wirklich nicht passieren, oder? Was Besseres kann uns nicht passieren, als dass wir hierher kommen und wir sagen, ja Herr, du bist da. Wir haben im Lied 18 gesungen, du kennst jede Not. Ich kenne hier kaum eine Not. Wie soll angemessen das Wort Gottes verkündigt werden? Wie denn? Wenn Gott es nicht tut, wenn er uns nicht leitet durch seinen Geist. Sie werden auf den Namen des Herrn vertrauen. Und dann kann Gott irgendwie nicht mehr an sich halten. Dann gibt er eine Vision der Zukunft. Und diese Vision, ab Vers 15 oder ab Vers 14, beinhaltet noch einmal explizit die Frage nach der Mitte. Und dort setzt er so ein Ausrufezeichen. Wir wollen das nochmal lesen. Vers 16. An jenem Tag wird zu Jerusalem gesagt werden, fürchte dich nicht, Zion, lass deine Hände nicht erschlaffen. Warum? Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein rettender Held. Er freut sich über dich mit Wonne, er schweigt in seiner Liebe, frohlockt über dich mit Jubel. Wer würde denn wagen, so einen Vers in die Bibel zu schreiben, wenn es Gott nicht gemacht hätte? Und das ist ein Vers, über den wir uns freuen können. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein rettender Held. Wisst ihr, liebe Geschwister, durch die Tatsache, dass der Herr in der Mitte ist, sind wir so reich gemacht. Wir haben den größten Helden in unserer Mitte. Früher, das waren noch so schöne Zeiten bei uns in der Familie, da waren die Kinder noch richtig klein und Papa war für sie noch was Großes. Und wenn der dann schon mal freihändig ein Stück Butter ausgepackt hat, dann kamen Bewunderungsrufe wie, Papa ist ein Held. Das vermisse ich jetzt ein bisschen. Das muss meine Frau jetzt immer mal nachholen. Das tut gut, ja? Papa ist ein Held. Das war so ein geflügeltes Ausdruck. Aber irgendwann ist es dann ganz gut, wenn der Papa aus dem Heldenstatus verschwindet, wird langsam gebrechlich. Und dann ist es gut, dass wir uns an Vers 17 erinnern. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Ein rettender Held. Ein Held, der nicht alt wird. Ein Held, der nicht irgendwie Begrenzungen seiner Weisheit hat, seiner Macht. Und vor allen Dingen ein Held, der gerecht ist. Wisst ihr was? Ich habe jetzt einen interessanten Vortrag gehört von einem ungläubigen Mann und der hat gesagt, es ist so, dass Menschen, die Macht haben, sie sind immer ungerecht, weil der Mensch kann mit Macht nicht umgehen. Kennt ihr einen Menschen, der über eine unbeschränkte Fülle von Macht verfügt hat und der trotzdem gerecht war? Was war mit Salomo? War er gerecht? Nein, er war nicht gerecht. Von dem man es vielleicht noch erwartet hätte. Und der Herr Jesus ist eine besondere Person. Er verfügt über eine unglaubliche Machtfülle. Und trotzdem hat er die Fähigkeit, sich um einen einzelnen Menschen zu kümmern. Und seine ganze Huld und seine ganze Fürsorge und seine ganze Zuwendung, sich einem einzelnen Menschen zu widmen. Wenn du heute zu Obama gehst, dann sagt er, du pass mal auf, erstmal brauchst du eine Sprechzeit bei mir. Und dann sagt er, als letztes, weißt du was, Klaus, ich kann mich auch nicht um jeden kümmern. Und dann würde ich sagen, okay, Barack, verstehe ich gehe ja wieder. Und dann bin ich bei Gott und Gott fühlt sich zuständig für 8 Milliarden Menschen. Und da könnte man doch als Erstes erwarten, dass er sagt, Klaus, ja, du kommst ziemlich oft, aber jetzt lass mich mal die nächsten 14 Tage in Ruhe. Also, du nervst. Nein, ich nerve nicht. Wo finden wir einen Menschen, der so eine Machtfülle hat und so eine Fähigkeit hat, sich um eine einzelne Person zu kümmern? Das ist ein Held. Das ist ein rettender Held. Und da merken wir, was wir für eine Begeisterung für diesen Herrn entwickeln. Und dann merken wir auch, wie kamen wir nun auf die Idee, uns da in die Mitte zu setzen. Bloß weg da. Da muss der rettende Held hin. Und wir können es nicht so gut wie der rettende Held. Bei weitem nicht. Wir sind wirklich nur Randfiguren. Eine christliche Gemeinde besteht nur aus Randfiguren. Er freut sich über dich mit Wonne, er schweigt in seiner Liebe, frohlockt über dich mit Jubel. Ich finde das einen sehr schwierigen Vers. In der Auslegung lässt er eigentlich nur einen Schluss zu. Und der Schluss besteht aus zwei Punkten. Der erste Punkt ist, mein Christsein ist eine Liebesbeziehung. Das, was mich mit Gott verbindet, ist Liebe. Und das zweite ist, wir wagen es kaum auszusprechen, dass selbst Gott einen Genussfaktor findet in der Liebe zu uns. Kannst du das verstehen, Markus? Nicht so richtig. Und das funktioniert auch nur deshalb, weil Gott uns in Christus sieht. Also wenn wir in 2. Thessalonicher 1, Vers 10 mit dem Herrn Jesus auf die Erde kommen, ist Christus der, der alles überstrahlt. Und wir sind wie so eine Art, na, die Sonne hat schon manchmal eine Corona, ja, die wird so von einem Kranz umgeben, aber niemand wird sagen, was für ein herrlicher Kranz, ja. Nein, was für eine herrliche Sonne. Darum geht es bei dem Herrn. Er schweigt in seiner Liebe, frohlockt über dich mit Jubel. Wie oft hat Gott sich ärgern müssen über den Menschen? Wie oft hat es ihn gereut in sein Herz hinein, dass er ihn geschaffen hat? Aber Gott kommt am Ende genau da an, dass er sein Volk befreit, dass er alle Stolzfrohlockenden wegnimmt, dass er in der Mitte ist. Und dann hören wir Gott regelrecht tief durchatmen und sagen, ja, jetzt kann ich euch richtig genießen. Er schweigt in seiner Liebe. Und da sehen wir auch irgendwie etwas von Gott, dass er sich danach sehnt. Gott sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir. Und du brauchst nicht warten, bis er sichtbar auf der Erde erscheint. Glaubst du nicht, dass Gott heute schon sich darüber freuen würde, dass er deine Liebe irgendwie erfahren kann? Dass du ihn wieder liebst? Sag's ihm doch einfach mal. So wie David im Psalm 18. Ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Und damit kommen wir schon zum Ende. Die wegen der Festversammlung Trauernden werde ich sammeln. Sie waren aus dir, Schmach lastete auf ihnen. Gott sagt, ich werde mich um alle kümmern, um alle, die vertrieben waren, die hinken. Und ich werde sie zum Lob und zum Namen machen in allen Ländern ihrer Schmach. Und am Ende heißt es, in jener Zeit werde ich euch herbeibringen und zu der Zeit euch sammeln, denn ich werde euch zum Namen und zum Lob machen unter allen Völkern der Erde, wenn ich eure Gefangenschaft vor euren Augen wenden werde, spricht der Herr. Und damit möchte ich gerne schließen mit dem Vers 20 und uns nochmal sehr dazu auffordern, seid doch bitte jetzt schon ein Lob. Wenn das das Ziel Gottes ist, das große Ziel Gottes, das ist so ein Abschlusssatz, das ist wie ein Plädoyer. Gott sagt, am Ende werde ich dich zum Lob machen. Zum Lob. Also wir haben mal nach 10 Jahren Reiherhals die Idee gehabt und haben gesagt, wir können doch einfach mal einen ganzen Sonnabend Christen einladen und mal einen ganzen Tag Gott loben. Einfach mal nur dankbar sein. Uns einfach mal freuen. Wir hatten auch viel Grund zur Freude. Und das war irgendwie ganz eigenartig. Die Leute haben uns gesagt, ja, wir sollen nur kommen und nur loben. Ja, nur loben. Ja. Irgendwie Gebetsversammlung, eine Sammlung. Nein, es gibt nichts. Nur loben. Manchmal denken wir dann, wir sind nicht ausgelastet. Ja? Ach, nur loben. Ja. Brauchen nur 10 Minuten. Ja, kann man ja auch länger machen. Oder man kann uns zu seiner Freude freien Lauf lassen. Man kann einfach mal über so einen Vers nachdenken. Ach Gott, du bist mein Held, ein rettender Held. Du bist ein Held. Ich freue mich darüber. Ich möchte dich gerne loben. Und Gott hat uns nun mal mit der Fähigkeit auch des Singens ausgestattet, mehr oder weniger. Es ist doch sehr schön, wenn wir sehr oft Gebrauch davon machen. Wir beklagen allgemein hin, dass in den Familien wenig gesungen wird. Jedenfalls original. so aus den Stöpseln kommt wahrscheinlich manches noch raus, aber dass wir selbst singen, wir haben es uns abgewöhnt. Freunde, das gibt eine echte Umstellung im Himmel. Denn unsere Bestimmung ist ja, dass Gott gesagt hat, ich werde euch zum Lob machen. Also wenn wir im Himmel sind, fangen wir alle wieder an und kramen unsere Liederbücher raus. Dann ist es doch besser, wir machen das jetzt schon, dass das ein fließender Übergang wird. Und dass auch die nächste Generation, unsere Kinder, damit groß werden, dass sie sagen, ja, von meinen Eltern habe ich irgendwie gelernt, Gott zu loben. Ich entdecke ständig Papa am Singen, Mama am Singen, wunderbar. Dazu sind wir bestimmt, denn ich werde euch zum Namen und zum Lob machen unter allen Völkern der Erde.